Nur der HSV, für uns zählt einfach nur der HSV. Nur der HSV, für uns zählt einfach nur der HSV.
Moin Moin und herzlich willkommen zum HSV Supporters Podcast. Ja, wir haben lange nichts von uns hören lassen. Das hat einen guten Grund, ihr kennt ihn alle. Corona hat nicht nur unser Land fest im Griff, aber seit letzter Woche rollt der Ball auch endlich wieder. Ja, Martin lässt sich heute leider entschuldigen, aber dafür habe ich einen sehr spannenden Gast und interessanten Gast, nämlich Nico, Vorsänger der Nordtribüne. Moin Nico.
Moin Timo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne, freut mich, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob dich tatsächlich jeder kennt, vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir sagen.
Ja, sehr, sehr gerne. Nico, bin der derzeitige Vorsänger auf der Nordtribüne. Jetzt seit der derzeitigen Saison habe das Amt von Hendrik übernommen und ja, übernehme dann sozusagen bei Heim- und Auswärtsspielen sozusagen das Amt des Hauptvorsängers.
Ja, total spannend. Da können wir vielleicht später nochmal kurz drauf eingehen. Ja. So, jetzt hast du immer die Tribüne vor dir, gibst den Takt an und jetzt sitzen wir alle vorm Fernseher. Bevor wir auch vielleicht darauf eingehen, wie du das Spiel erlebt hast am Wochenende, einfach, wie stehst du denn eigentlich direkt, also selber persönlich so zu Geisterspielen? Was ist das für dich?
Ist für mich natürlich vor allem als Ultra natürlich sehr, sehr kritisch anzusehen. Gerade weil ich den vom Verband geführten Dialog als sehr falsch erachte und so ein bisschen diesen Charakter hat, von einer Pistole auf die Brust zu setzen, dieses Darstellen von Geisterspielen sind alternativlos, das erachte ich für falsch. Natürlich mag man da anmaßen, dass dem einen oder anderen von uns dort die Einblicke gerade in die finanzielle Situation fehlen, aber ich würde immer eher sagen, dass der Fußball oder das Konzept, wie es momentan herrscht, mit höher, schneller, weiter, steht vor dem Aus und nicht der Fußball an sich, weil ich glaube, der Fußball ist bei uns innerhalb der Gesellschaft, innerhalb des Landes so verankert, dass wir weiter diesen Fußball auch in der Form haben werden, aber dann hoffentlich auch in einer besseren Form.
Ja, ist das so ein allgemeiner Tenor in der aktiven Fanszene? Unterscheidest deine persönliche Meinung sich da vom allgemeinen Tenor?
Nee, wir hatten, das würde ich den Zuhörern auch gerne nochmal ans Herz legen, schon bereits zwei Texte auf unserer Nordtribüne Hamburg-Seite veröffentlicht. Da war es zum ersten einmal eine kurze Stellungnahme der Fans in Deutschland. Das ist ein kurzer Zusammenschluss aus mehreren größeren und kleineren Szenen der Republik. Und dann haben wir als Castaways auch nochmal einen Text zusätzlich gemacht, nachdem dann auch sicher stand, dass die Geisterspiele de facto kommen werden im Mai, wo wir uns natürlich kritisch mit dem ganzen System auseinandergesetzt haben. Und ich sag mal, die Argumente spiegeln sich in dem Sinne gleich wieder mit dem, was auch gesellschaftlich einfach als Kritik da ist, dass der Fußball, sei es jetzt die Mitarbeiter, die Spieler, die Physiotherapeuten, natürlich einem großen gesundheitlichen Risiko aussetzt, dass es letztendlich dann auch natürlich eine kleine Offenbarung ist des Fußballs, dass es ihnen dann letztendlich halt doch nur um Geld geht. Und das sind alles so Punkte, wo wir dann, glaube ich, schon doch eine Sprache sprechen und das auch ehrlicherweise auch mit dem Rest der Masse schon seit einigen Jahren, da glaube ich, in diesem Fußballsystem, wie es momentan existiert, dann doch vieles falsch läuft.
Ja, verstehe. Ultragruppen an sich sind ja eigentlich eher keine homogene Gesellschaft, oder? Es sind sehr viele unterschiedliche Menschen drin, habe ich immer so den Eindruck, aus allen gesellschaftlichen Schichten,
definitiv,
Herkünften und so weiter. Herrscht da denn aber trotzdem Einigkeit, also tatsächlich in dieser Frage? Weil, also ich weiß ja, dass dieses ganze Geisterspielthema wird überall extrem kontrovers diskutiert. Ja. Also die einen sind total dagegen, die anderen freuen sich, dass es wieder Fußball gibt. Ist das quasi egal? Klar, es gibt auch unterschiedliche Fans. Die einen vom Fernseher, die anderen im Stadion. Die einen aktiv mit, wie ihr, Choreos vorbereiten, also das wirklich 24/7 zu leben. Herrscht da innerhalb dieser wirklich inhomogenen Gruppe Ultra und auch verschiedene Gruppen und so weiter, herrscht da immer Einigkeit oder wird das auch da kontrovers diskutiert?
Also selbstverständlich diskutieren wir sehr kontrovers über vielerlei Dinge. Ich glaube aber, dass wir bei einem gewissen Thema, und das ist, sage ich jetzt mal, der allgemeine Umgang oder das allgemeine Bild des Fußballs, wie er momentan vollzogen wird in Deutschland, dann doch sehr gleich ist. Ich denke, die Diskussion spielt meistens eher darauf ab, okay, wie geben wir der Ganze in der Stimme? Wie soll die nachher aussehen? Wie wollen wir diese Aktion umsetzen? Da ist dann mehr wirklich Diskussion nochmal gefragt. Also da sind wir wirklich einer Meinung, weil da waren ja auch gute Beispiele bei, wo der Verband auch gerade von den Vereinen gefordert hat, ja doch bitte mal, weiß nicht, an das Aufhängen der Banner zu denken oder dann doch irgendwie mit den Fans nochmal zu sprechen, um dem Geisterspiel etwas Positives zu geben. Und da war die Meinung bei uns, zumindest in der aktiven Fanszene, dann doch sehr eindeutig, dass wir gesagt haben, nein, ihr wollt die grauen Geisterspiele, dann bekommt ihr sie auch, ohne viel Fahren, ohne Gesänge, ohne kritische Spruchbänder, ohne sonst was. Das haben wir uns zumindest als HSV-Fanszene dort vorenthalten und da haben wir zum Glück ja, eine Sprache gesprochen.
Ja, jetzt hast du tatsächlich gleich mehrere Punkte angesprochen, wo ich so direkt einhaken könnte. Ich bleibe da tatsächlich mal bei den Geisterspielen. Wie du sagtest, ihr wollt diesen grauen Fußball, ich würde ihn ja sogar so weit gehen und sagen, seelenlosen Fußball, weil ich finde, Bundesliga-Fußball ohne Fans, übrigens, da fehlt halt ein gewisser Teil der Seele.
Eine Sache möchte ich da aber nochmal loswerden, ja, weil mir der Punkt auch nochmal wichtig war. Du hast es natürlich eben angesprochen, der Fußballfan an sich freut sich natürlich, okay, es läuft wieder Fußball. Ich glaube, davon können wir uns alle nicht freisprechen. Es ist einfach eine andere Art des Fußballschauens für uns alle, weil ich meine, ich bin HSVer von klein auf an und natürlich freue ich mich, mein Verein wieder in irgendeiner Form, natürlich würde ich es lieber direkt im Stadion tun, aber in irgendeiner Form wiederzusehen und irgendwie den Ball auf dem Rasen rollen zu sehen, gerade in der momentanen Situation. Aber ich glaube, da sind die Prioritäten für jeden auch anders gleichgesetzt. Wir als Ultras, die auch sehr oppositionell sind und auch viele andere Teile der Tribüne, die versuchen dann natürlich dann jetzt irgendwie den nächsten Schritt zu gehen und einfach dieses System an sich zu kritisieren. Aber ich glaube, der Fußballfan an sich sagt natürlich, kann ich meinem Arbeitskollegen XY jetzt nicht übel nehmen, dass der natürlich sagt, er freut sich jetzt mal wieder in diesem tristen Corona-Alltag dann mal ein bisschen, weiß nicht, Bundesliga mal wieder zu schauen.
Absolut verständlich, geht mir nicht anders. Wie gesagt, oft, wie wir das Spiel erlebt haben, da sprechen wir dann sicherlich zum Ende hin nochmal drüber. Genau, wir waren beim tristen Geisterspiel im Stadion, keine Fahnen, keine Gesänge. Ja, da hat der HSV mal wieder erfreulicherweise, ich glaube in allen Bereichen, mit einer Sprache gesprochen. Also sowohl das Statement von Frank Wettstein als auch der Fanbetreuung oder wir vom Supporters Club und das der aktiven Fanszene von euch kam ja ziemlich aufs Gleiche hinaus. Ja. Ist das mal wieder, also ist das eigentlich noch unser HSV? Das kennt man ja sonst eigentlich gar nicht.
Man kennt es gar nicht, ehrlicherweise. Und es freut dann natürlich gewissermaßen. Aber es ist halt auch einfach das Resultat aus guter Arbeit, aus mittlerweile, würde ich anmaßen, guten Personal in allen Teilen, sei es jetzt im Supporters Club, in der Fanszene, in der Fanbetreuung. Ich glaube, dass man da mittlerweile dann doch irgendwie verstanden hat, worum es geht. Und das ist ein gemeinsames Miteinander und das gemeinsame Teilen von Werten. Und das ist natürlich einer der Schritte, die man gemeinsam gehen muss, zu sagen, okay, die Fankultur beim HSV steht für etwas. Und das ist der Weg, den wir dadurch als Konsequenz halt auch gehen wollen.
Es ist vor allen Dingen, glaube ich, ein Resultat einer guten Kommunikation, die wieder miteinander herrscht. So ist es. Schätze ich das richtig ein?
Ja. Definitiv. Also man ist dann natürlich in allerlei Themen im regen Austausch. Und das ist auch so ein bisschen eins der Themen der Fans in Deutschland, wo den Gruppen sozusagen nahegelegt ist, die Aktion und die Gespräche, die Diskussion einfach auch wirklich in die eigene Stadt zu tragen, sei es jetzt mit der eigenen Kurve, aber auch mit dem Verein, sich zu vielerlei Dingen einfach mal gemeinsam an einen Tisch zu setzen, sich damit zu befassen, sich auseinanderzusetzen, um da vielleicht dann auch einfach gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen. Das sind vielerlei Themen, die gab es in der Form in den letzten Jahren auch gar nicht. Und da ist es auch schön zu sehen, dass man da auch auf offenes Gehör trifft.
Genau, du sprichst gerade an Fanszenen Deutschlands. Das wäre so mein nächster Punkt gewesen. Kannst du uns das ein bisschen näher bringen? Was ist denn eigentlich dieser Zusammenschluss der Fanszenen Deutschlands? Woher kommt das? Wie ist das entstanden? Wer ist dabei? Wie muss man sich das vorstellen?
Nagel mich jetzt bitte nicht an der Jahreszahl fest, aber ich glaube, das Ganze muss jetzt vor 3-4 Jahren entstanden sein. Mit einem großen Knall, sagt man ja bis heute, mit dem Spiel von Dresden in Karlsruhe, mit diesem großen Krieg dem DFB-Slogan, der dann medial wirklich dann auch auseinandergenommen worden ist. Und das war dann gewissermaßen der Startschuss für etwas, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen die Kräfte oder die Stimme bündeln innerhalb Deutschlands, um wirklich den Fans auch wieder ein Gehör zu verschaffen, wo der Verband oder die Vereine mal nicht weghören oder wegsehen können. Wir haben es im Vorwege immer mal wieder versucht und ich glaube, das ist durch die Fans in Deutschland, wo, wie gesagt, sich viele Fans in Deutschland drunter versammeln, von Erste Liga bis Regionalliga, da einfach gewisse Themen zu finden, die, ich sag mal, einem Ultra, aber genauso auch einem anderweitigen Fan, der das Spiel nur zu Hause, weiß nicht, guckt, irgendwie, weiß nicht, zu unterstützen. Da sind dann zum Beispiel Themen wie zum Beispiel die Kilometerregelung, wie zum Beispiel die Ansetzung der Montagsspiele, die ja zum Glück mittlerweile gekippt worden ist, wo das aber natürlich auch wieder in einem gewissermaßen Scheindialog endet, wenn man jetzt sieht, dass eine neue Terminierung sonntags 19:30 eingeführt worden ist. Bleibt dann natürlich auch abzuwarten, inwiefern die Kilometerregelung dann eingehalten wird. Aber auch die Auseinandersetzung mit, weiß nicht, chinesischen Projekten, mit irgendwelchen Vereinen innerhalb der deutschen Ligen etc. All das sind Themen, dem man dann irgendwie gemeinsam eine Stimme verleihen wollte, wo man dann gemeinsam auftritt. Und das Gute an diesem Zusammenschluss ist, das ist halt eher ein leerer Zusammenschluss. Es ist nicht was Festes wie zum Beispiel Pro Fans oder unsere Kurve, sondern es geht in den Austausch und letztendlich ist es dann jeder eigenen Szene selbst überlassen, inwiefern sie ihren Protest dann ins Stadion tragen wird. So, es gibt ab und zu mal ein paar Themen, die sind vorgegeben, aber inwiefern die Szene das dann dabei belassen oder wie sie das dann in ihre Stadien und Kurven und Texte tragen wollen, das ist dann letztendlich denen selber überlassen.
Okay, spannend. Also ich verfolge das ja tatsächlich bei euch auch. Ihr teilt ja immer eigentlich, ich weiß nicht ob immer, aber zumindest die ihr teilt, sehe ich. Aber das ist dann euch freigestellt, ob ihr die Stellungnahmen teilt oder nicht. Und
definitiv. Also es sind natürlich auch kontroverse Diskussionen, wo man natürlich ab und zu auch nicht auf einen Nenner unbedingt kommt oder zumindest in gewissen kleinen Punkten. Aber wie gesagt, das ist halt dadurch, dass ein einfacher Zusammenschluss ist. Es ist den Szenen dann einfach offengestellt zu sagen, okay, da gehen wir eben nicht so konform mit, da machen wir jetzt nicht zu oder das überarbeiten wir halt und gehen den Protest irgendwie mit einem Spruch halt anders an. Aber am Ende des Tages bleibt es dann meistens das gleiche Thema und es freut einen dann auch zu sehen, dass selbst Szenen, die sich nicht an diesem Zusammenschluss beteiligen, dann auch ab und zu dem einen oder anderen Thema dann mit äußern, um dem dann auch irgendwie Gehör zu verschaffen.
Okay, ja, ich finde es tatsächlich spannend. Dass Fanszenen sich so zusammenschließen, das gibt's ja schon länger. Also das hatten wir ja schon früher mit Pro 1530 und mit Pro Fans irgendwann und unsere Kurve, wie dann tatsächlich so Fanszenen, die eigentlich eher miteinander verfeindet sind, würde ich fast sagen, da aber doch konstruktiv zusammenarbeiten. Das ist dann auf jeden Fall schon mal ein richtiger Schritt,
so ist es,
schätze ich.
So ist es.
Glaubst du das auch, das Post-Corona-Thema, also alles, was jetzt nach dem, was von Corona jetzt gerade aktiv beeinflusst wird, wird das auch ein Thema für die aktiven Fanszenen oder die Fanszenen Deutschlands sein?
Ja, definitiv. Also ich würde sagen, das ist jetzt auch schon, zumindest für mich persönlich, sehe ich das als nächsten Schritt an. Die Geisterspiele sind jetzt da. Der Weg sollte jetzt dahin gehen oder der nächste Schritt sollte dahin gehen, dass wir sagen, okay, wie konnte es überhaupt zu dieser Art Geisterspiele kommen? Warum waren die Vereine plötzlich in dieser Situation nach teilweise ja schon 4 Wochen der Aussetzung der Liga wirklich in kompletter finanzieller Bredouille? Wie kommt man dorthin? Wie hat der Verband die Vereine in den letzten Jahren gewirtschaftet? Wie kriegt man den Fußball wieder dahin, dass er wieder näher zur Basis kommt? Das sind all die Themen, die jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten angegangen werden müssen, wo wir als Fanszenen natürlich Input geben können, wo aber wirklich dann jetzt auch einmal mal der Verband, aber auch die Vereine gefragt sind. Und da freut es mich ehrlicherweise, wenn ich auch bereits vor Corona immer mehr Vereine gesehen habe, sei es jetzt Bielefeld, Union, die sich zum Beispiel laut gemacht haben, was die Verteilung der TV-Gelder angeht. All das sind Themen, die dann doch irgendwie viele Vereine dann doch auch selber interessieren, nicht nur die Fanszene an sich, die dann jetzt einfach nach diesem Corona-Thema, wenn es dann irgendwann hoffentlich mal bald vorbei ist, dann natürlich auch ins Stadion getragen werden.
Ja, also die Verteilung der TV-Gelder ist natürlich immer ein super spannendes Thema, wie ich finde, weil es ja so, ich möchte nicht sagen willkürlich, weil es hat ja schon ein festes System, aber man wird für sportlichen Erfolg belohnt, aber weder die Einschaltquote, was ja eigentlich relevant fürs TV ist, wird irgendwie berücksichtigt, noch irgendwie, dass man vielleicht aus Solidarität in so einem Ligaverbund auch sagen kann, jeder in der ersten Liga und jeder in der zweiten Liga trägt den gleichen Teil dazu bei. Alle machen 34 Spiele pro Saison, also haben auch alle das gleiche Geld zu kriegen. Auch das passiert ja nicht, sondern man manifestiert die Spitze. Oder zementiert ist vielleicht das bessere Wort, zementiert die Spitze.
So ist es.
Und hat ja dadurch in der Bundesliga eigentlich keinen richtigen Wettbewerb mehr.
Eben, also und wollte gerade sagen, auf der anderen Seite wird sich dann halt darüber beschwert, dass der Konkurrenzkampf in der Form einfach gar nicht mehr stattfindet, weil der FC Bayern mittlerweile gefühlt das 10. Mal in Folge Meister wird. All das sind meiner Meinung nach Konsequenzen aufgrund des Wirtschaftens, der Entscheidung der letzten vermutlich 2 Jahrzehnte. Ja, und dass es da irgendwann dem Verband und dem Verein auf die Füße fällt, war ehrlicherweise nur eine Frage der Zeit.
Genau. So, und jetzt kommt vor den Geisterspielen das große Drohgebärde von unter anderem Herrn Watzke. Wir müssen die Geisterspiele machen, ansonsten wird 50+1 fallen müssen. Lass ich mal so offen stehen.
Ja, das gibt natürlich 2 Punkte wieder. Also erstmal, ich hatte es ja eben schon angesprochen, geht es natürlich auch so ein bisschen in die Kerbe, wie konnten wir überhaupt zu diesen Geisterspielen kommen? Und da ist es natürlich die Frage, wie haben all unsere Vereine in den letzten Jahren gewirtschaftet oder wie waren sie vielleicht auch sogar gezwungen zu wirtschaften? Es ist meiner Meinung nach ein Hinterherhecheln im europäischen Wettbewerb, was die Vereine dazu zwingt, mittlerweile ihre Anteile zu verkaufen, also sich gewissermaßen auszugliedern, wie das ja auch bei uns der Fall gewesen ist, um sich da Investoren zu öffnen und möglichen Geldern. Natürlich ist auch einer der Punkte, wenn man gerade in die 50+1-Regel betrachtet, wundert mich das dann doch sehr bei Herrn Watzke, weil der ja aufgrund seiner Arbeit eigentlich wissen sollte, wie es dann doch mittlerweile in England einfach vonstatten geht, wenn man sich zu sehr diesen Investoren öffnet. Ich habe das Gefühl, dass die 50+1-Regel eigentlich das letzte Gut ist, was uns dafür oder die Vereine vor allem davor schützt, völlig an die Wand zu fahren, weil wenn wir dann nur nach England gucken, wie sich Vereine wirklich von einem einzigen Geldgeber abhängig machen, der dann plötzlich, weiß nicht, entweder den Spaß dran verliert oder den Erfolg nicht sieht, ja, dann stehen die Vereine auf einmal ohne irgendwas da und müssen auf einmal gucken, wo sie bleiben. Und davon gibt es mittlerweile immer mehr Beispiele. Da gab es auch Beispiele in Deutschland, die die Regelung gewissermaßen umgangen haben, sei es jetzt 1860 beispielsweise, die jetzt nun mal die Konsequenzen aus solch einer Entscheidung nun mal tragen müssen. Und da würde ich eher die 50+1-Regel noch umso mehr stärken und mehr dazu zurückzukommen, um wirklich dem Problem auch irgendwie vorzubeugen.
Ja, ich glaube, das wäre auch für mich tatsächlich eine Konsequenz daraus. Also ich kann auch diesen, also für mich war es ja das Aufbauen einer Drucksituation. Jetzt seid endlich für die Geisterspiele, weil sonst dann kommt das böse schwarze Investorengespenst als Druckszenario aufgebaut. Ich finde immer, man muss manchmal die Frage stellen, wenn man jetzt mal so nach Gelsenkirchen guckt, wo der Verein die Ticket Gelderstattung, also die Erstattung für die Tickets, die du schon gekauft hast, vorantreibt und du hast eigentlich 4-mal die Möglichkeit zu verzichten. Aber kannst nie direkt auswählen, du möchtest einfach nur dein Geld wieder haben. So, sondern du kannst entweder verzichten, kriegst dafür ein Trikot, wenn es genug Spiele waren, oder du kannst verzichten und kriegst einen Gutschein, wenn es dann nur ein Auswärtsspiel war oder so, oder du kannst verzichten und das Geld spenden. Ja, oder du kannst einfach nur so verzichten. So, keine Ahnung, es gibt halt nichts. Wenn du nach Bremen guckst, da ist es jetzt das gleiche gestern rausgekommen. Bitte verzichtet auf die Rückerstattung eures Geldes. 12% von diesem Geld spenden wir an, ich weiß nicht, irgendeine wohltätige Organisation. Und als Dankeschön wird man zum Kurvenhelden ernannt und bekommt ein nettes Überraschungspaket in Form von einer Kaffeetasse und einem Sixpack Bier oder so. Also, ne, wo man dann sagt, man verzichtet irgendwie auf, keine Ahnung, 6 Heimspiele, vielleicht 120 Euro und kriegt dafür eine Kaffeetasse und ein Sixpack Bier als Wiedergutmachung.
Sie wissen,
wo
man dann sagt, sie wissen zumindest, wie man die Fans lockt.
Genau, ja, das wissen sie. Aber da muss man nochmal fragen, ja, wo sind denn überall eure tollen Sponsoren? Wo sind denn eure tollen Investoren? Wo sind denn diese ganzen Geldgeber, die so wichtig für den Fußball sind, wenn es mal drauf ankommt?
So ist es.
Wo sind die denn, wenn es drauf ankommt? Am Ende ist es immer der Fan, der die Zeche dafür zahlt, ob es durch Anleihen ist, durch Verzicht von irgendwas, durch sowieso Eintrittsgelder, Sky-Abos, eh schon alles bezahlt. Also das, die Frage muss man ja vielleicht irgendwann mal stellen. Ne?
Definitiv. Aber wie gesagt, ich glaube, dass der Herr Watzke da sowieso die falsche Frage gestellt hat, weil ich glaube, die größte Kerbe muss einfach dahin gehen, dass man sagt, wie sind wir in diese Situation gekommen? Ich meine, wir reden ja wirklich über Geldsummen, die jenseits von etlicher Vorstellungskraft ist, also die sich ein Otto-Normalverbraucher wirklich gar nicht mehr in irgendeiner Form vorstellen kann. Wir reden über 200 Millionen Euro Ablösesumme für einen Spieler wie Neymar und über Jahresgehälter, die ja einfach nur unvorstellbar sind. Und das ist einfach dann eine Frage der Nachhaltigkeit. Wo ist all dieses Geld geblieben, was in den Fußball reinkommt? Warum wird dieses zu vermutlich beinahe 98% wieder in die nächsten Top-Spielertransfers und Spielergehälter investiert, statt dann halt ins eigene Eigenkapital oder dann in andere Anlagen? Und das ist vielleicht eine der Voraussetzungen, die der Verband sich stellen muss, die den Verein in Zukunft zum Beispiel auferlegt wird. Das ist genau die Kerbe, in die der Verband dann hoffentlich gehen muss und da hoffentlich nicht nur mit leeren Worten glänzt, sondern dann auch wirklich mal mit Taten, weil es kann de facto nicht sein, bei keinem, wenn sich die Fußballvereine ja mal als Wirtschaftsunternehmen oder Ähnliches darstellen, dann muss man aber sagen, es kann nicht sein, dass ein Unternehmen nach 4 Wochen nicht mehr handlungsfähig ist, wenn der Kicker fragt und 13 Vereine oder bei der Versammlung dann 13 Vereine schon die Hand heben, dann läuft de facto irgendwas falsch, weil das ist eine Situation, die in der Form nun mal hätte auftreten können, im Worst Case, und da sollte man für alle Situationen meiner Meinung nach gewappnet sein, und das könnte einer der Bestandteile für die kommenden Jahre hoffentlich dann sein.
Ja, es ist wahrscheinlich genau das, was du eingangs sagtest, dieses Hinterherhecheln. Ne? Ja. Also da bekommt der Champions League Teilnehmer, keine Ahnung, 25 Millionen Antrittsprämie oder was, so viel Geld wie der Europa League Teilnehmer kassiert, wenn er bis ins Finale vorstößt. Ja. Und der muss dann natürlich das Geld und eventuell noch mehr investieren, um das nächste Mal vielleicht Champions League Teilnehmer zu sein. Ne? Und wenn es dann gut läuft, dann kann man sich da vielleicht auf Dauer in der Spitzengruppe etablieren. Und wenn es halt nicht gut läuft, das haben wir dann am eigenen Leibe erfahren vor 10 Jahren, als unser Geld dann irgendwann nicht mehr reichte und wir dachten, wir müssen noch weiter investieren. Ne? Also da sind wir ja dann auch ein ganz gutes Beispiel dafür.
Und da ist es jetzt letztendlich, wie gesagt, die Frage des Verbands und der Vereine, in welche Richtung sich der deutsche Fußball entwickeln soll, inwiefern das überhaupt möglich ist. Wer weiß, vielleicht fällt den Vereinen in England das jetzt auch nach und nach auf die Füße, gerade nach Situationen wie Corona derzeit, wo dann auch wahrscheinlich Gelder von Investoren und anderen Unternehmen halt ausbleiben. Da wird es auf jeden Fall spannend werden. Also ich bin...
Ja, der Fußballmarkt wird sich wie so vieles wahrscheinlich neu sortieren. Ja. Glaubst du denn ernsthaft, dass sich was ändern wird? Also Hoffnung haben wir, glaube ich, alle, dass sich was ändern wird, ne? Aber glaubst du ernsthaft dran?
Ich glaube, Hoffnung haben wir all die Jahre, aber gerade wir als Ultras sind natürlich sehr skeptisch, gerade was irgendwelche Äußerungen vom Verband angeht. Mit dieser Skepsis werde ich auf jeden Fall auch weiter an die Sache gehen. Da muss der Verband jetzt entsprechend Taten folgen lassen. Mich freut es natürlich, dass die gesamtgesellschaftliche Kritik dann doch um einiges größer ist, also es ist ja auch sehr verwunderlich, dass ein Seifert sich dort hinsetzt und dann ja doch verwundert drüber ist, wie dann doch irgendwie die Kritik vonstatten geht. Und ich sage, das ist überhaupt nicht verwunderlich, sondern der Fußball zeigt jetzt gerade sein wahres Gesicht. Und das erkennt jetzt mittlerweile auch so gut wie der Letzte. Und viele sagen zwar, ja, die Geisterspiele sind alternativlos, weil die Vereine sonst an die Wand fahren. Aber wie gesagt, diese Leute müssen bitte den nächsten Schritt gehen. Warum sind diese Vereine ohne Geisterspiele schon bankrott oder ähnliches? Das ist der Schritt, an dem wir eingreifen müssen, wo wir sagen, der Fußball hat sich zu weit entfernt, der Fußball hat zu sehr nach der Mentalität höher, schneller, weiter gelebt, und da muss man jetzt einfach neue Wege gehen, und da ist es, wie gesagt, nicht Aufgabe von uns. Wir können da als Fans gerne mit Input dastehen, aber letztendlich ist es dann Aufgabe des Verbands und der Vereine.
Ja, hoffentlich kritisch begleitet von der aktiven Fanszene.
Selbstverständlich.
ich werde das beobachten auf jeden Fall. Aber das, was du sagst, ist natürlich komplett richtig. Ich glaube auch, es muss einfach irgendwann mal ein Anker geworfen werden. Ja. Und das Problem, was ich nur sehe, ist tatsächlich, es reicht ja nicht national. Es muss ja international. Und es gibt ja auch schon die ersten Stimmen, die wieder sagen, ja, aber wenn man das macht, dann sind wir ja international gar nicht mehr konkurrenzfähig. Ja gut, aber ganz ehrlich, dann sind wir das halt nicht mehr, oder? Also ich meine, wir als HSV sind ja eh schon seit Jahren nicht mehr, und da kann der Rest der Liga, braucht das dann meinetwegen auch nicht mehr zu sein. Wird es wenigstens wieder spannend, ne? Ja. Nee. Spaß beiseite. Ich glaube tatsächlich, das muss da eine europäische, wenn nicht sogar eine weltweite Lösung geben. wie man das Thema wieder in den Griff bekommt.
Ne? Aber das wäre natürlich dann, wie gesagt, Aufgabe des Europäischen Verbandes. Und wenn man halt natürlich so Sachen hört, wie dass der Seifert fordert, weiß ich, Gehaltsobergrenzen und Höchstlimit für gewisse Ablösesummen und dem da direkt von irgendwelchen Beratern mit privaten Klagen gedroht wird, ja, dann zeigt das noch mehr irgendwie das wahre Gesicht des Ganzen. Und ja, da muss der Europäische Verband natürlich zeigen, was er möchte. Aber ehrlicherweise glaube ich, dass Fanszenen und auch die Verbände in anderen Ländern bei weitem noch nicht da sind, wo wir in Deutschland jetzt momentan sind. Das geht natürlich nicht für alle, aber da ist gerade im Bereich des Kommerz dann doch viele Länder, die da noch nicht die Probleme haben oder halt dann auch einfach gerade in England gar nicht die Fan-Infrastruktur haben, die jetzt für irgendwas steht, die Fankultur, wie sie dann, oder den Protest, wie er in Deutschland dann noch einfach vonstatten geht.
Aber ich glaube, sie wächst ja langsam auch, die organisierte Fankultur da in anderen Ländern. Ja. Und ich meine, wir sind ja auch, das muss man auch mal sagen, wir sind ja in Deutschland eigentlich noch ganz gut aufgestellt. Wir haben Stehplätze, wir haben noch gerade im unteren Preissegment relativ bezahlbare Eintrittspreise. Selbst bei uns meckert man immer über die hohen Preise, aber die Stehplätze auch für Gäste kosten eben nur 17 Euro. Das ist eben auch ein Verdienst, glaube ich, der ständigen kritischen Begleitung der Fans. Ja. Und das fehlt halt vielleicht in anderen Ländern tatsächlich noch. Ne? Was man halt in Frankreich sieht, also was mich ja wirklich aus den Latschen gehauen hat, ist, dass eben der Präsident von Paris Saint-Germain mit dem Chef der zuständigen TV-Anstalt verhandelt hat über die Auszahlung der TV-Gelder, die letzten Charge, ähnlich wie hier. Das Problem ist, er hat mit sich selbst verhandelt, weil er zufällig beides in Personalunion ist. Ne? Ist einfach der gleiche Mensch. Ja. So, und ich meine, das zeigt ja auch nochmal, also so krass, diese völlige Fehlentwicklung im Fußball.
Aber ehrlicherweise fehlt da ja auch der Aufschrei. Also ehrlicherweise ist da ja keiner mehr schockiert drüber. Ich meine, gerade nach Football Leaks und sämtlichen Offenbarungen, sei es jetzt unser tolles Sommermärchen oder ähnliches, die Leute schockt ja nichts mehr. Und es wird auch mittlerweile, so habe ich zumindest empfinden, auch einfach so hingenommen. Wenn ein FIFA Oberhaupt da steht und wieder irgendwelche Gelder im Hintergrund hat, ja, dann wird das wahrscheinlich nach 10 Jahren wieder fallen gelassen, so wie es jetzt gerade beim Sommermärchen der Fall war, weil es mittlerweile verjährt ist, genau. Da fehlt mir also wirklich die Konsequenz auf allen Seiten, selbst von den Gerichten. Und da fragt man sich natürlich, okay, wie soll man da überhaupt irgendwie gegen ankämpfen? Aber wir geben natürlich nicht auf.
Ja, aber woran liegt das? Liegt das daran, dass man einfach resigniert hat und sagt, ja, gut, das ist eben so, ich finde mich jetzt damit ab, wir leben hier in einer großen Fußballscheinwelt, das sind alles Arschlöcher, aber mein Verein, ich gucke trotzdem, oder verdrängt man das als Fan, will es einfach nicht wahrhaben? Woran liegt denn das? Also, ich sehe das ja selber bei mir, ne? Also ich schlage ja auch die Hände über dem Kopf zusammen. Als ich Football Leaks gelesen habe, ich habe den zweiten Teil noch nicht getraut zu lesen, als ich den ersten Teil gelesen habe, habe ich gedacht, ich werde nie wieder ein Fußballspiel angucken. Ja. So, aber ich glaube, das ist auch so, hätte ich mein Herz nicht an diesen Verein verloren, vielleicht würde mich dann Fußball auch mittlerweile schon nicht mehr interessieren, weil es mich einfach abgeschreckt hätte. Aber woran liegt denn das, dass die große Masse so völlig kritiklos hinnimmt?
Vermutlich, weil das Ganze für viele auch, ich will nicht sagen, alternativlos wirkt, aber man sieht ja, es kommt auch einfach keine Konsequenz so. Es wurde, ich glaube, bei Sepp Blatter war das ja, wurde dann ja alles medial irgendwie kundgegeben. Laut meinen Informationen sitzt der Herr für all die Gelder, die er da bekommen hat, immer noch nicht im Gefängnis. Korrigiere mich gerne, wenn es jetzt die falsche Person ist, aber bei den ganzen korrupten Herren dort oben kommt man ja gerne mal durcheinander. Ja, aber ich glaube, wir haben so viele gesellschaftliche Themen, die wirklich Tag für Tag irgendwie alle Leute in Staunen versetzen und dann aber auch in der nächsten Sekunde schon wieder vergessen sind. Und da sind wir wahrscheinlich als Fanszene und vor allem als Ultras, als eine der einzigen Oppositionen natürlich dann auch ein bisschen, weiß ich nicht, stehen wir vielleicht ein bisschen alleine da, weil viele Leute nehmen es dann einfach hin. Für die ist es dann okay, 110 Euro für das Trikot auch im Fanshop zu bezahlen und dann noch 90 Euro für das Topspiel A-Zuschlag gegen den FC Bayern. Das sind alles Punkte, das nehmen die Leute mittlerweile mit einem Runterschlucken wahrscheinlich einfach hin. Ich weiß es nicht.
Ja, ist verrückt, ne? Ja. Gut, ich glaube, über die Auswüchse im Profifußball könnten wir wahrscheinlich noch mehrere Abende sprechen. Kommen wir doch mal einfach zum HSV. Also jetzt erzähl doch mal, wie jemand, der ansonsten jedes Spiel in der Kurve steht, hast du eigentlich eine Serie, die jetzt gerissen ist?
Ja, Serie ist natürlich immer ein dehnbarer Begriff, aber ist natürlich jetzt bei vielen Leuten leider gerissen. Da tut mir natürlich, blutet mir vor allem das Herz für die Leute, die jetzt ja wirklich auch schon jahrzehntelang was hatten. Aber da ist natürlich auch die Frage für jeden letztendlich, ne? Also ab und zu gibt es dann ja auch höhere Gewalt. Oder auch einfach Repression, wenn man das ein oder andere Spiel nicht sieht. Ja. Aber ja, ist natürlich sehr, sehr schade. Ist auch ein sehr ungewohntes Bild für einen persönlich, dann jetzt auf einmal wieder zu Hause zu sitzen vor dem Fernseher. Da habe ich mich, weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie 20 Jahre zurückgespült gefühlt.
Ja, wie ist denn so ein Spiel als jemand, der eigentlich immer in der Kurve steht und den Takt der Kurve auch vorgibt? Also nicht nur da steht und guckt, sondern tatsächlich auch so den Takt vorgibt und so. Das ist jetzt eine Bildzeitungsfrage. Das fragt ja nicht, ob du mit Megafon auf dem Sofa sitzt, aber wie sitzt du denn? Also wie nimmt man so ein Spiel dann wahr? Also für dich, also erzähl mir das. Das interessiert mich.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, das mag natürlich auch in der Entscheidungsfindung liegen, die sehr kurzfristig war, dass Geisterspiele in der Form wieder stattfinden. Aber für mich war in der Form gar keine Aufregung vorhanden, wie es bei vorherigen Spielen in der Normalität irgendwie hatte. Bei mir war es dann wirklich so im Vorwege schon, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel, man hat sich drauf gefreut mit den Jungs was zu unternehmen, auf die Tour an sich, aber vor allem einfach auf das Stadion, die Mannschaft zu supporten. Und das ist natürlich jetzt ein kompletter Kontrast zu dem, was man halt sonst kennt. Und ich muss sagen, wie gesagt, da hat die Euphorie gefehlt, aber ich würde halt lügen. Ich meine, man sitzt als HSVer dann letztendlich dann doch leider auf dem Sofa, der eigene Verein spielt und natürlich fiebert man damit. Aber man hat natürlich auch mit einem gewissen Interesse und einer ehrlicherweise großen Abneigung das Ganze drumherum gesehen. Ne? Sei es jetzt die komplett, ehrlich gesagt, idiotischen Maßnahmen des Verbandes in Bezug auf Hygiene. Seien das jetzt so Sachen, dass die Leute nicht zusammen jubeln dürfen. Ich fand da das eine Vergleichsfoto ganz gut. Die stehen dann, weiß nicht, 10 Minuten vorher noch bei einem Freistoß alle Mann an Mann oder bei einer Ecke. Und bei der nächsten Aktion, wenn das Tor fällt, dann gehen sie auf alle auf Abstand oder sitzen, weiß nicht, mit 3 Meter Abstand und Mundschutz auf der Tribüne. Das sind alles so Faktoren, wo ich sage, das wird irgendwie vom Verband jetzt noch vorangebracht, um da irgendwie das Gesicht zu wahren. Und ehrlicherweise lachen die meisten Leute da, glaube ich, einfach nur drüber, weil es alles scheinheilig ist. Und war natürlich für mich dann auch einfach ein bisschen interessant zu sehen, was da dann auch einfach abseits vom Platz alles vonstatten geht. Und ja, war natürlich für den Fan an sich schon sehr schade, nicht irgendwie dem beizuwohnen, sondern das dann leider so hinnehmen zu müssen, alternativlos. Zumindest von denen genannt alternativlos. Also von uns natürlich nicht, aber musste man in der Situation natürlich so hinnehmen.
Ja, ich bin tatsächlich, was die Hygienemaßnahmen angeht, finde ich es auch total absurd. Tatsächlich, dass die führen da Zweikämpfe, wo sie tatsächlich den verschwitzten Unterarm oder die verschwitzte Achsel des Gegners in der Nase haben, so weißt du. Und wenn sie dann beim Jubeln sich einmal kurz anfassen, dann dreht Social Media Deutschland schon wieder durch und oh Gott, hier die missachten Hygienemaßnahmen. sie marschieren getrennt aufs Feld, die einen kommen über die Tribüne, die anderen kommen aus dem Kabinengang auf das Spielfeld, um sich danach gegenüber zu stehen und in Zweikämpfe verwickelt zu sein. Es wirkt so aktionistisch, ne? Also so ist es. Nichts gegen vernünftige Hygienemaßnahmen, vor allem für die Menschen, die nicht auf dem Spielfeld stehen, ne? Dass die geschützt sind auch tatsächlich, also auch da gerne übertrieben, aber also die Spieler wundert mich ja nur, dass sie nicht mit Mundschutz spielen. Also es ist ja wirklich, das war ja wirklich absurd. Ich muss zum Spiel sagen, ehrlicherweise wäre ich wahrscheinlich auch so nicht nach Fürth gefahren. Also warst du eigentlich im März, wart ihr schon vor Ort beim Spiel? Wart ihr schon
im Spiel? Wir waren nicht vor Ort, aber auch nur, weil ja im Vorwege, so ist zumindest meine Erinnerung, ja schon feststand, dass das Spiel definitiv ohne Fans stattfinden wird. Und da haben wir natürlich dann auch irgendwie abgewogen, okay, was wollen wir machen? Inwiefern sind dann ja auch das war ja alles noch total unübersichtlich. Ich erinnere mich dran, dass Gladbach ja noch gespielt hat, das Heimspiel, da gab es ja all diese Regelungen mit Kontaktsperre etc. gab es in der Form. Vor allem war das ja dann ja auch ein Thema, was dann ja von Gewerkschaften und von Medien irgendwie als Beispiel genommen worden ist zu irgendwelchen Fanmarschen vor dem Stadion und was man da zu erwarten hat. Das ist natürlich völliger Unfug. Von daher haben wir uns dann natürlich schon mal ein bisschen zurückgehalten, weil wir auch nicht wussten, was kommt da jetzt auf uns zu. Wir aber natürlich auch wussten, okay, wir haben natürlich auch eine Verantwortung dem Rest der Gesellschaft und selber aber auch, wie wir uns dann an dem Tag, weiß ich nicht, positionieren werden. Und dann kam ja, glaube ich, am Tag selber kam dann ja die Komplettabsage. Aber wir hatten schon eigentlich damit geplant, dass wir sowieso in Hamburg bleiben und ist dann letztendlich auch drauf
Genau. Ja, also ich wäre wahrscheinlich auch tatsächlich, auch jetzt wäre es mit Zuschauern gewesen, vermutlich auf dem Sonntag nicht nach Fürth gefahren. Das ist immer mit Familie so ein bisschen schwierig.
Du musst aber musst du einen wichtigen Termin gehabt haben. Ne?
Familie, aber Hochzeit. aber viele Touren waren ja tatsächlich schon festgeplant. Ja. So Sonderzug nach Dresden, der jetzt halt wieder, der war ja schon relativ weit in der Planung, weißt du, der leider abgesagt werden musste. War ja auch kein Spiel. Aber tatsächlich sowas wie Heidenheim und so, letztes Auswärtsspiel, da war natürlich echt so Highlights bei. Was ich aber tatsächlich auch immer wieder sage, das Spiel an sich vermisse ich gar nicht so, da habe ich gar nicht so vermisst. Sondern das, was du auch sagst, dieses mit Freunden den Tag verbringen einfach, ne, zum Stadion zu fahren, am Stellinger.
Miteinander gehört halt dazu, genau.
Genau, am Stellinger ein Bierchen zu trinken, im Stadion seine Leute zu treffen, auf der Tribüne zu stehen, zu sitzen, mitzufiebern. Aber auch jetzt das Spiel, also es war ja wieder der HSV, macht das ja auch immer so, also warum können die das nicht einfach mal locker runterspielen? Es ist ja wirklich, irgendwann sterbe ich am Herzinfarkt.
Du, wenn wir das wüssten, dann würden wir wahrscheinlich schon seit Jahren nicht dastehen, wo wir jetzt gerade stehen.
Stimmt. Ganz ehrlich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe natürlich genauso mitgefiebert wie sonst auch. Nur halt, also genauso, nur völlig anders irgendwie. Also beides ist da richtig, ne? Aber was du auch sagtest, und das habe ich auch festgestellt, so diese Anspannung vorher war halt null. Also auch selbst wenn so Zuschauer da sind, habe ich es ganz oft, dass ich, wenn ich ein Spiel dann auch zu Hause vom Fernseher verfolgen muss, dass ich trotzdem angespannt bin. Und das war jetzt so meine Frau sagte noch, wollen wir Sonntag an die Ostsee fahren? Ich so, ja, können wir machen, höre ich das Spiel halt im Radio oder so, ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Ne? Das war halt so, vorher war halt wirklich schon so eine Art Gleichgültigkeit zu spüren. Und das war dann mit dem Anpfiff tatsächlich weg, aber vorher war das schon irgendwie anders.
Ja. Natürlich, aber wie gesagt, dieses soziale Miteinander, was wir da alle vermissen, das ist ja auch meiner Meinung nach auch das, wodurch der Fußball in Deutschland erst so groß werden konnte. Dadurch, dass er von den Fans so gelebt wird und auch einfach das, ja, ich sag mal, die Euphorie dafür so groß ist, da auch irgendwie mitzuwirken und da auch irgendwie sein Herzblut für zu geben. Und gerade als du das nennst, ja, natürlich guckt man dazu, aber es fehlt ja auch so viel drumherum. Ich meine, gerade die Leute, die dann jetzt öfters mal, sei es jetzt irgendwie berufsbedingt oder sonder- oder anderweitig, nicht zum Spiel können, ja, da saß man zusammen in der Kneipe mit seinen Jungs zusammen oder hat sich mit ein paar Mann dann zusammen in der Bude getroffen.
Genau.
Jetzt muss man ja mittlerweile auch aufpassen, dass man dann bloß eigentlich ja nur zwei Haushalte da zusammenkommen. Und das ist natürlich alles Sachen, die trüben das Ganze dann nochmal umso mehr, weil
genau.
In der schweren Situation hätte man sich natürlich gewünscht, das Spiel irgendwie mit seinen Jungs und Mädels zu gucken. War jetzt natürlich in der Form dann jetzt auch nicht möglich. All das sind Sachen, die fehlen natürlich immens und da können wir alle nur hoffen, dass wir da schnell von wegkommen und dann hoffentlich wieder unsere Stimme auch ins Stadion tragen können, sei es jetzt wirklich für den Verein oder auch als Protest gegen das alles, was dort momentan vonstatten geht.
Genau. Ja, Fußball ist ein Gemeinschaftssport, ne? Also das ist nicht nur auf dem Rasen, sondern eben auf den Rängen oder in den Wohnzimmern und den Kneipen. Also Fußball in Gesellschaft zu gucken, macht einfach 10-mal mehr Spaß als alleine. Das ist einfach so und ich hoffe auch, dass der Spuk bald vorbei ist. Und das ist ja auch, also wir stehen hier tatsächlich vor einer Horrorvorstellung, ne? Also man stelle sich vor, die Kontaktbeschränkungen bestehen noch so, wie sie jetzt sind, Ende Juni, so in 6 Wochen und wir steigen dann auf und sitzen alle alleine zu Hause auf dem Sofa. Ich meine, das ist ja unvorstellbar, oder? Also
das ist leider unvorstellbar, aber das ist halt eine Verantwortung, die wir, darauf haben wir in unserem Text auch aufmerksam gemacht, eine Verantwortung, die wir, glaube ich, auch oder der wir gerecht werden müssen, wenn das der Verband schon nicht tut, weil er, wie gesagt, das Risiko von sämtlichen Leuten irgendwie, die Gesundheit von sämtlichen Leuten irgendwie ein Risiko bringt, so und ja, da sind wir einfach gefragt, als Fans dann doch einfach vielleicht auch, so doof es klingt, ein bisschen schlauer zu sein als der Verband und zu sagen, nee, mit uns eben nicht. Und ja, dann tut's nun mal weh, dass wir das eben nicht so mitleben können, aber ja.
Ja, dann bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass die Kontaktbeschränkungen Ende Juni nicht mehr gelten, oder? Also, dass wir, also ab Anfang Juni dürfen ja die ersten Kneipen dann auch langsam wieder aufmachen, so, auch vielleicht mit mehr Publikum und hoffen wir mal, dass sie dann zum Saisonfinale die Beschränkungen nicht mehr so gelten und wir vielleicht tatsächlich zumindest in so kleineren Gruppen, zumindest erstmal, dass wir aufsteigen und zweitens, dass wir das dann auch zumindest in kleineren Gruppen so ein bisschen zelebrieren können. Das wäre schließlich der erste Grund, richtige Grund zu feiern seit 1987.
So ist es.
Und da warst du, glaube ich, noch nicht geboren, oder?
Nee, war ich noch nicht.
Ja,
gut. Nee, natürlich nicht. Also das ist natürlich schon ein Gedanke, den würden wir uns alle wünschen. Aber ich hoffe einfach, dass da alle sich ihrer Verantwortung bewusst sind, da sich und ihre Mitmenschen dann auch nicht in Gefahr zu bringen. Wie gesagt, wenn der Verband das schon an anderer Stelle tut, dann sollten wir dem auf jeden Fall nicht Folge leisten und appelliere da auf jeden Fall nochmal an jedem HSVer da wirklich nochmal auf sich zu achten, auch wenn wir uns natürlich das alles anders vorstellen.
Ja, auch da schließe ich mich dir selbstverständlich an. Wir müssen jetzt tatsächlich als Fußballfans, ich glaube, die Fußballfans waren jetzt in den letzten 8, 9, 10 Wochen, wie das ganze Thema herrscht, auch mit die Vernünftigsten, nicht nur im ganzen Profifußball, sondern eben auch in der ganzen Gesellschaft mit ihren Transparenten, die sich auch ganz am Anfang schon im März bei den zahllosen Helfern bedankt haben, die überall Charity-Aktionen gestartet haben, auch innerhalb unserer HSV-Fanszene, die Kneipen und T-Shirt-Druckereien und sowas gestützt haben, also da auch niemanden haben fallen lassen. Und mit diesem Beispiel, was Fußballfans da gegeben haben, müssen wir auch weiter vorangehen.
So ist es, das denke ich auch.
Gut, wir haben fast eine Halbzeit geschafft, ohne Nachspielzeit heute. Ich glaube, wir haben alles besprochen. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Nee, ich wünsche dann an der Stelle auf jeden Fall natürlich allen HSVer weiterhin viel Kraft in der schweren Zeit. Haltet durch, achtet wie gesagt auf euch und eure Mitmenschen und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir uns bald wieder in unserem richtigen Wohnzimmer begrüßen können und hoffentlich gemeinsam unsere 3 Punkte in Liga 1 feiern.
Ja, dem schließe ich mich an. Nico, vielen Dank für das nette Gespräch, interessante Einblicke. Vielleicht wiederholen wir das zu gegebener Zeit irgendwann mal, wenn wir dann auch wieder mit allen Leuten vielleicht auch mal wieder zusammen irgendwas unternehmen können. Ich freue mich drauf, ich kann es nicht erwarten, endlich wieder mit meinen Fußballkumpels zusammen Richtung Stadion zu wackeln. Ja, vielen Dank und dir alles Gute, bleib gesund und wir sehen uns dann irgendwann noch im Stadion.
Alles klar.
Ciao.
Ciao. Nur der HSV, sonst sind einfach nur